ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Ach, ja, manchmal denke ich mir, Mensch, wenn man wüsste, was auf einen zukommt im nächsten Moment, denke ich mir, ich bin so froh, dass ich es nicht wusste. Weil ich immer wieder darauf gehofft habe, dass um die Ecke mein Happy End wartet. Und das Happy End schon echt lange auf sich gewartet hat. Also es waren echt ganz schön viele Kämpfe dazwischen. Und hätte ich gewusst am Anfang, was auf mich zukommt, weiß ich nicht, ob ich das Durchhaltevermögen gehabt hätte, wie ich das jetzt am Ende am Tag gelegt habe. Von daher, ja, würde ich meinem vorherigen Ich definitiv sagen, da wartet ganz schön eine Menge auf dich und du musst ganz schön die Zähne zusammenbeißen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Tamara leidet an einem vererbten Herzdefekt. Doch das wird trotz zahlreicher Untersuchungen jahrelang nicht festgestellt und bringt sie immer wieder in lebensbedrohliche Situationen. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt Tamara mir ihre Geschichte. Diese könnt ihr wie alle Folgen von Schicksal in der ARD-Audiothek finden.
Mein Schicksal ist, dass ich seit bald 3 Jahren ein Spenderherz trage, also herztransplantiert bin und zuvor 2 Herzstillstände hatte. Ich glaube, das sind so die, würde mal sagen, Highlights meiner Geschichte. Ich hatte im Alter von 23 das erste Mal gemerkt, dass da irgendwie was nicht passt, dass ich so eine innere Unruhe habe, Druck auf der Brust habe. Bin dann damals nach längerer Zeit dann auch endlich mal zum Hausarzt und der hat mich direkt weiterverwiesen an den Kardiologen. Und dann kam damals raus, dass ich wohl eine Herzmuskelentzündung habe, ausgelöst durch krank Sport machen.
Sport trotz Erkältung. Wer das macht, riskiert eine Entzündung des Herzmuskels. Das kann nicht nur dauerhaft die Leistung des Herzens schädigen, es kann selbst bei jungen Menschen zu einem Herzinfarkt führen. Deshalb erteilt der Arzt Tamara ein Sportverbot, 1,5 Jahre lang. Dann geht sie wieder ins Fitnessstudio, doch prompt passiert es. Tamara erleidet ihren ersten Herzstillstand.
Von dem Tag selber weiß ich nichts mehr. Es ist Sonntagabend passiert und mir fehlt der komplette Sonntag. Also auch das, was davor noch war, hat sich in meinem Kopf ausradiert. Es war aber so, dass ich da ganz normal Sonntagabend ins Fitnessstudio gegangen bin und mich aufs Fahrrad gesetzt habe und da eben trainiert habe. Und wohl eben gefährliche Rhythmusstörungen hatte. Und von jetzt auf gleich hat mein Herz nur noch gezittert, also nicht mehr richtig gepumpt. Ich hatte einen Puls von 200-300 und so bin ich dann ohnmächtig geworden, weil eben kein Blut mehr richtig durch den Körper durchgepumpt wird. Und wenig später hat es dann ganz aufgehört zu schlagen. Ich bin ohnmächtig vom Fahrrad runtergefallen. Also ich habe allein dort trainiert, aber es waren trotzdem viele Menschen da, die eben auch trainiert haben und unter anderem eben 2 Medizinstudenten, ein Polizist, ein Rettungssanitäter und jemand, der das schon mal erlebt hat. So eine Situation. Und ja, die haben einen Bombenjob gemacht. Sofort realisiert, was da passiert, den Puls gecheckt und dann eben die Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Es überleben auch nur roundabout 5% derer, die eben außerhalb eines Krankenhauses einen Herzstillstand haben und danach eben auch noch teilweise mit bleibenden Schäden. Also das glich tatsächlich einem 6-mal im Lotto damals.
Tamara wird ins Krankenhaus gebracht. Mit 23 Jahren implantiert man ihr einen Defibrillator. Der soll das Herz in Gang bringen, wenn wieder Herzrhythmusstörungen auftreten. Doch es kommt anders.
Beim 2. Herzstillstand in Ibiza, also da war ich in Ibiza im Urlaub, als das passiert ist, habe ich eben 5 Schocks von diesem Defibrillator bekommen, aber der war nicht korrekt implantiert. Also ich hatte diese 5 Schocks bekommen und ich wusste auch erstmal, hört er auf, weil er muss sich wieder neu laden, bis er dann wieder schocken kann. Und ich dachte, das war's, das schaffe ich jetzt nicht. Und habe mich wirklich auch noch gedanklich verabschiedet und bin dann ohnmächtig geworden. Und als ich dann wieder wach geworden bin nach der Reanimation, fühlte es sich tatsächlich an, als würde ich aus einem schönen Traum aufwachen. Also ich habe jetzt in dem Fall keine richtige Nahtoderfahrung gehabt, in Form, dass ich mich jetzt konkret an etwas erinnern kann. Ich kann mich einfach nur an dieses Gefühl erinnern, dass es positiv war. Und ich muss auch sagen, nach dieser Erfahrung, aber auch nach späteren Erfahrungen, habe ich keine Angst mehr vor dem Sterben an sich, also von diesem Prozess an sich. Weil ich glaube nicht, aufgrund meiner Erfahrungen, dass das etwas Schlimmes oder Schmerzhaftes ist. Also was für mich ganz schwierig war in dieser Zeit, war einfach, dass ich nicht mehr Tschüss sagen konnte. Also ich war da in Ibiza, hatte diesen Moment und ich wusste, ja, ich kann meiner Mama, meinem Papa, meinen Freunden, wie auch immer, kann ich nicht mehr Tschüss sagen. Und das war eher das Schlimme für mich in dieser Situation.
Tamara liegt auf Ibiza eine Woche lang im Krankenhaus. Weil sie zu schwach ist, wird sie mit einem Privatflugzeug nach Deutschland geflogen. In der deutschen Klinik wird sie nur kurze Zeit behandelt. Der Defibrillator habe ja seine Arbeit getan.
Ich bin nach Hause geschickt worden und 2 Wochen später war ich gerade in Kempten bei meinem damaligen Freund eben und habe wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen bekommen und bin damals mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen und von dort aus nach München gebracht worden, in ein neues Klinikum einfach. Und die haben sich das dann alles nochmal genauer angeguckt und eben festgestellt, dass das Kabel, was im Herz drin ist, für die Schocks zu wenig tief im Herz drin war und dadurch die Schocks nicht das komplette Herz erreichen konnten und die Herzrhythmusstörungen komplett beenden konnten.
Bei den Untersuchungen kommt zudem heraus, Tamara hat gar keine Herzmuskelentzündung. Sie leidet an einem erblichen Defekt, der ihr Herz vernarben lässt.
Ich habe eine Krankheit, die kann nicht besser werden, weil einen genetischen Defekt, den kann man nicht reparieren. Der ist da. So. Und der wird auch nicht besser. Im Gegenteil, der wird eher schlechter. Und dann hatte ich die Diagnose, durfte keinen Sport mehr machen. Ansonsten hat sich erstmal nichts geändert. Hat allerdings ging nur ein halbes Jahr gut. Und dann war ich damals eine Nacht bei meiner besten Freundin in München zu Besuch und habe dann abends auf der Couch wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen bekommen. Also es war mir von jetzt auf gleich, ich so, boah, es geht wieder los. Und es war auch, das Komische war, es war das erste Mal in Ruhe. Also es ist sonst immer unter Belastung passiert. In dem Fall war es dann das erste Mal wirklich, als ich nur auf der Couch lag. Und dann kam ich ins Krankenhaus, wieder mit dem Notarzt und 2 Tage später hatte ich dann nochmal eine OP. Und diese OP werden die Stellen im Herz verödet, also verbrannt sozusagen, damit diese Stellen, die kaputt sind, nicht diese Herzrhythmusstörungen verursachen können. Also diese OP hatte ich davor schon 2 Mal, das war dann das 3. Mal. Und die Ärzte waren auch optimistisch, dass sie jetzt die richtigen Stellen gefunden haben und es jetzt erstmal wieder soweit okay ist. Ja, und dann hatte ich aber nach einem Tag von jetzt auf gleich wieder Elektroschocks vom Defi bekommen. Und es waren damals in einer Nacht 8 Stück. Und damit war auch klar, dass diese OP nichts bringt oder nichts gebracht hat, dass es eher schlimmer als besser gemacht hat. Und für mich war damit auch klar, es gibt jetzt keine Option mehr. Also das war eh schon das Letzte, was man mit mir machen konnte. Es gibt nur noch eine einzige Option, das ist das Thema Spenderherz.
Doch der behandelnde Arzt will Tamara wieder entlassen.
Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich spiele dieses Spielchen jetzt nicht mehr mit. Ich habe es jetzt 5 Jahre mitgespielt, dass ich immer wieder vertröstet wurde, nach Hause geschickt wurde mit Diagnosen, die nicht gestimmt haben. 5 Jahre eine Fehldiagnose gehabt im Prinzip oder die Grunderkrankung ist nicht gefunden worden. Und ich hatte wirklich die Faxen dicke. Und damit habe ich dann tatsächlich dem Arzt damals gesagt, als er meinte, wir entlassen Sie morgen, meinte ich, ich werde nicht gehen. Was, glaube ich, dieser Arzt oder grundsätzlich Ärzte sehr selten hören, diese Aussage. Ich habe dann parallel mit einer Selbsthilfegruppe Kontakt aufgenommen, als er damals gesagt hat, er entlässt mich. Und ja, hatte dann mit der Selbsthilfegruppe Kontakt oder mit dem Verein. Das ist ein Verein für meine Erkrankung, für diese genetische Erkrankung. Und die hat dann einen Arzt kontaktiert, der gerade im Urlaub war, aber auch in München und der mich auch schon kannte und der gute Beziehungen zu der Transplantationsambulanz eben in München hat. Und er hat sich tatsächlich dann im Urlaub hinter das Telefon geklemmt und hat es geschafft, dass ich einen Tag nach dieser Aussage, wir entlassen Sie, einen Termin in der Transplantationsambulanz bekomme. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Also dann kam ich nicht mehr nach Hause. Wir haben dann sofort die ganzen Voruntersuchungen gestartet für eine Herztransplantation. Da muss man einmal von Kopf bis Fuß durchgecheckt werden, ob man irgendeine Erkrankung hat, die gegen eine Transplantation spricht. Und wenn das fertig ist, also haben wir knapp 2 Wochen gebraucht für die ganzen Untersuchungen, dann stellt man den Antrag bei Eurotransplant.
Eurotransplant ist eine europaweit vernetzte Organisation für Organspenden. 2 Tage später bekommt Tamara die Zusage. Sie ist auf der HU-Liste. Das ist die Liste für die hochdringlichen Fälle. Doch dann geht das Warten los.
Bei der HU-Listung wartet man im Krankenhaus. Also da darf man nicht mehr raus, da ist man dann angeschlossen an ein EKG, an ein Blutdruckmessgerät rund um die Uhr und du bist in diesem Krankenzimmer und das höchste der Gefühle ist, dass du mal einen kurzen Spaziergang auf dem Gang machst, aber nicht draußen. Und das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, als zu Hause zu warten. Und im Durchschnitt wartet man auf der HU-Liste 4 bis 6 Monate auf ein Herz. Es gibt also gerade große, schwere Männer, die eben auch nur Herzen von großen, schweren Personen haben können. Die warten auch teilweise bis zu 1 Jahr. Und Kinder, das ist ganz schlimm, die müssen teilweise bis zu 3 Jahre im Krankenhaus auf ein Herz warten. Und ich habe sehr kurz warten müssen. Das lag aber daran, dass ich eine seltene Blutgruppe habe. Und umso seltener die Blutgruppe, umso weniger lange wartet man im Durchschnitt. Klingt erstmal ein bisschen komisch, weil es sterben ja auch weniger Menschen mit dieser Blutgruppe. Aber wenn jemand stirbt, dann gibt es eben kaum Anwärter für diese Herzen. Und deswegen geht es dann eben im Durchschnitt doch schneller. Und ich habe nur 33 Tage warten müssen.
Dann endlich die Nachricht. Es gibt ein passendes Spenderherz für Tamara.
Da geht eine Achterbahn der Gefühle los. Von purer Angst im ersten Moment. So, boah, okay. Hier wird jetzt wirklich in wenigen Stunden dein Herz rausgenommen und ein neues, fremdes eingesetzt. Zu purer Freude. Boah, jetzt endlich ist diese Chance da, endlich geht jetzt bald in wenigen Stunden mein zweites Leben los. Ich komme hier raus aus dem Krankenhaus bald, ich kann wieder von vorne starten und neu loslegen. Zu Trauer, weil du weißt, diese Nachricht bedeutet gleichzeitig für jemand anderen, dass er auf einer Intensivstation liegt, hirntot auf der Intensivstation liegt und die Familie trauert um einen Menschen, der jetzt gerade eben sein Leben verloren hat. Wirklich gefühlt alles, was man sich vorstellen kann in dem Moment. Und es prasselt auf einen ein. Und ich weiß noch, mein EKG-Gerät hat in einer Tour Alarm geschlagen, weil ich einen Puls von 140 hatte, was das erste Mal keine Herzrhythmusstörung seit langer Zeit war, sondern einfach ein Puls, der nach oben gejagt ist, weil ich maximal aufgeregt war. Wenn du den Anruf bekommst, dann reden wir von Stunden. Normalerweise läuft es so ab, dass du dann sofort vorbereitet wirst, also für die OP vorbereitet wirst. Parallel fliegen die Ärzte zum Herz, schauen sich das an, entscheiden final, ob es wirklich passt und nehmen dann das Herz mit. Und während das Herz mitgenommen wird, also auf dem Rückweg, werde ich schon in Narkose gebracht, aufgeschnitten und so weiter, sodass das alles ineinander übergehen kann. Denn so ein Spenderherz darf nur maximal 4 Stunden außerhalb eines Körpers sein. Also das ist wirklich ein Lauf gegen die Zeit sozusagen.
Angst vor der Operation hat Tamara keine.
Lustigerweise hatte ich so ein Urvertrauen und ich habe auch gehört vorher, glaube ich, dass 95% der Menschen diese OP überleben. Und es ist tatsächlich so, eine Herztransplantation ist weniger kompliziert als eine Bypass-Operation. Natürlich, man muss den Menschen an der Herz-Lungen-Maschine anschließen und so weiter. Und das ist natürlich auch immer irgendwie mit Risiko verbunden, natürlich. Aber vom Operationstechnischen her ist es einfach nur ein Abzwacken aller Verbindungsstellen, in Anführungsstrichen. Das neue Herz wird eingefügt sozusagen und diese Verbindungsstellen, die werden wieder miteinander verbunden. Und da gibt es weitaus kompliziertere chirurgische Eingriffe anscheinend als eine Herztransplantation.
Die große Erlösung wartet aber nicht auf Tamara, als sie aus der Narkose erwacht.
Ich dachte ja, mir geht's super gut, weil ich habe ja ein neues Herz dann in mir drin und dann muss ich ja Mords einen Unterschied spüren. Unterschied habe ich auch gespürt. Mein erstes Wort war leider fuck, weil es mir so schlecht ging in dem Moment. Also das neue Herz war ein Ticken größer als das alte Herz und dazu noch geschwollen. Und dadurch konnte man erstmal meinen Brustkorb nicht zumachen. Also ich musste 3 Tage offen sozusagen auf der Intensivstation liegen, bis die Schwellungen zurückgegangen sind und man das Herz bzw. den Herzbeutel und den Brustkorb verschließen konnte. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen im Brustkorb. Ich hatte unglaubliche Schmerzen im Hals, weil ich die ganze Zeit überstreckt war, weil ich ja künstlich beatmet wurde und ich konnte meinen Kopf anfangs gar nicht heben vor Schmerzen im Hals. Ich hatte Rückenschmerzen ohne Ende. Klar, ich war 3 Tage lang ja immer auf der gleichen Stelle gelegen. Und dann hatte ich on top, glaube ich, noch um die 6 Liter Wasser in mir drin. Das ist so eine Nebenerscheinung der Herz-Lungen-Maschine. Da wird eben ganz viel Wasser in einen gepumpt und es lagert sich im Gewebe ab. Und ja, also mir ging es echt nicht gut am Anfang und ich habe auch überhaupt nicht dran gedacht, dass ich jetzt gerade ein neues Herz habe, sondern ich musste erstmal mit den Umständen, die da so bestanden, erstmal damit umgehen können. Ja, manchmal denke ich mir, Mensch, wenn man wüsste, was auf einen zukommt, im nächsten Moment denke ich mir, ich bin so froh, dass ich es nicht wusste, weil ich immer wieder darauf gehofft habe, dass um die Ecke mein Happy End wartet. Und das Happy End schon echt lange auf sich gewartet hat. Also es waren echt ganz schön viele Kämpfe dazwischen. Und hätte ich gewusst am Anfang, was auf mich zukommt, weiß ich nicht, ob ich das Durchhaltevermögen gehabt hätte, wie ich das jetzt am Ende am Tag gelegt habe. Von daher, ja, würde ich meinem vorherigen Ich definitiv sagen, da wartet ganz schön eine Menge auf dich und du musst ganz schön die Zähne zusammenbeißen. Aber jeder einzelne Kampf, jede Träne, jedes Bangen lohnt sich.
Tamara hilft dabei ihr Studium der Wirtschaftspsychologie.
Im Grunde ist es das Thema Resilienz. Das ist so dieser Oberbegriff und darunter fallen ganz viele verschiedene Persönlichkeitseigenschaften. Und eine Sache war beispielsweise Selbstbewusstsein. Und damit meine ich nicht das klassische Selbstbewusstsein, also ich traue mich, was zu sagen, den Mund aufzumachen, sondern sich Selbstbewusstsein, also mich selber zu kennen, zu wissen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was raubt mir Energie, was schenkt mir Energie, was ist mir in meinem Leben wichtig. Das war für mich immer so meine Perspektive. Also warum will ich das jetzt alles schaffen? Warum will ich durchhalten? Und das waren eben Gründe wie, ich möchte nicht, dass meine Familie an meinem Grab steht. Das will ich nicht. Und deswegen kämpfe ich bis zum bitteren Ende. Ich glaube nicht an Gott, bin auch aus der Kirche ausgetreten, aber ich glaube an etwas Höheres. Ich möchte es jetzt nicht Gott nennen, so wie es die Kirche eben bezeichnet oder wie die Kirche sich das vorstellt, sondern ich würde eher sagen, das ist vielleicht Schicksal oder Ähnliches. Irgendetwas, was schon in einer Art und Weise steuert.
Tamara bleibt nach der Operation eine Woche lang auf der Intensivstation. Danach 5 Wochen zwischenintensiv. Hier fängt sie schon mit dem Aufbautraining an, das sie danach in der Reha fortsetzt. Mittlerweile liegen 2,5 Jahre hinter ihr und der Operation.
Also ich muss mein Leben lang Medikamente nehmen, die mein Immunsystem runterdrücken. Also mein Immunsystem würde mein Herz immer als Fremdkörper erkennen, weil es eine andere DNA hat. Und damit das eben nicht passiert, muss ich mein Immunsystem dauerhaft so runterdrücken, dass es so blind ist, dass es mein Herz nicht als Fremdkörper erkennt. Und das mache ich eben mit diesen Medikamenten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch da, glaube ich, wieder relativ viel Glück habe, weil ich kaum Nebenwirkungen habe, zumindest keine offensichtlichen. Und ich kann gut damit leben. Und ich habe ja vorher auch schon Medikamente nehmen müssen aufgrund der Herzerkrankung. Das sind halt jetzt andere Medikamente, an die ich halt einfach denken muss. Das ist tatsächlich so. Und ab und an, also ich muss auch ein bisschen öfter zum Arzt, als jetzt jemand mit 31, der quietschgesund ist.
Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Spenderherzens liegt bei 10 Jahren. Tamara sieht diesen Wert gelassen.
Dazu muss man aber sagen, dass also einmal im Durchschnitt die Menschen älter sind, wenn sie transplantiert werden. Punkt 1. Punkt 2 ist, die meisten Herztransplantierten werden transplantiert aufgrund einer schlechten Herzleistung. Also das Herz ist schon ganz schlecht, die anderen Organe sind schon in Mitleidenschaft gezogen und so weiter. Ich bin eine Sonderlocke. Bei mir war der Grund die Herzrhythmusstörungen. Also meine Herzleistung war auch eingeschränkt, aber nicht so eingeschränkt, dass meine anderen Organe Probleme hatten. Das heißt, auch da habe ich keine Gefahr. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die vielleicht die Medikamente nicht regelmäßig nehmen, die nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen und so weiter, die das alles ein bisschen schleifen lassen, sobald halt alles wieder läuft. Und die muss man da ja auch ein Stück weit rausrechnen. Genauso gibt es auch Menschen, die sterben aus ganz anderen Gründen. Aber das fließt ja genauso in die Statistik mit ein. Und von daher habe ich mich sehr schnell von diesen 10 Jahren verabschiedet. Für mich haben die keinerlei Bedeutung. Für mich haben die Menschen Bedeutung, die ich persönlich kenne und seit 30 oder sogar schon 40 Jahre transplantiert sind und denen es gut geht. Das sind meine Vorbilder und das will ich auf jeden Fall erreichen. Naja, also ich sage schon, ich führe eigentlich wieder ein fast normales Leben. Ich kann wieder Sport machen und da gibt's auch keine Einschränkungen. Die einzige Einschränkung, die ich habe, ist, dass ich um das Herz rum keine Nerven mehr habe. Und dadurch braucht mein Herz länger, bis es in die Gänge kommt, weil alles über Adrenalin laufen muss und nicht über die elektrischen Signale, die vom Gehirn kommen. Das merke ich halt einfach, dass ich zum Beispiel beim Treppensteigen am Anfang schnell außer Puste bin, weil halt das Herz noch langsam schlägt. Und ich auch aktuell nur einen Maximalpuls von so 130, 140 schaffe. Höher schaffe ich es einfach noch nicht, weil das Adrenalin dafür nicht ausreicht für eine höhere Pulssteigerung. Und das sind so Kleinigkeiten, die man schon merkt beim Sport. Aber ich darf alles machen und ich soll sogar viel Sport machen, einfach weil es ja fürs Herz gesund ist. Und ansonsten bin ich wieder normal am Arbeiten, mittlerweile in Teilzeit bei meinem alten Arbeitgeber. Also ich bin dann noch in der Unternehmenskommunikation einer Bank. Und in der restlichen Zeit habe ich mich mittlerweile selbstständig gemacht und halte Vorträge zum Thema psychische Widerstandsfähigkeit. Also wie gehe ich mit herausfordernden Lebensumständen um? Halte auch Seminare bei Unternehmen für Mitarbeiter und schreibe Bücher. Genau, über meine Geschichte.
Ein Teil von Tamaras Geschichte ist auch ihr Pragmatismus. Mit der Frage, warum ausgerechnet ich? hat sie sich nicht lange aufgehalten.
Ich habe mir relativ schnell festgestellt, ich werde keine Antwort kriegen. Mir wird niemand die Antwort geben, warum gerade ich. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mir selber diese Antwort geben. Und meine Antwort auf das Ganze war dann irgendwann, okay, ich habe 2x5% Überlebenswahrscheinlichkeit erwischt. Jetzt habe ich dann auch noch ein Spenderherz bekommen. Irgendeine Aufgabe werde ich in diesem Leben noch haben. Sonst hätte das schon beim ersten Mal nicht geklappt und wäre schiefgegangen. Und ich habe mir diese Aufgabe gesucht. Und es ist bis heute eben das Thema, dass ich über Organspende aufkläre, dass ich mit Menschen in den Dialog gehe, darüber spreche, dafür kämpfe und gleichzeitig, dass ich meine Erfahrungen an andere Menschen weitergebe und ihnen vielleicht damit Hilfestellung in ihren eigenen Leben gebe. Mir ist tatsächlich noch was wichtig, und zwar der Appell, dass sich jeder einmal zum Thema Organspende Gedanken macht und eine Entscheidung trifft. Denn es geht nicht nur darum, anderen Menschen einen Gefallen zu tun und für andere Menschen, die man nicht kennt und krank sind, etwas Gutes zu tun, sondern es geht auch darum, seine Liebsten, und dazu gehört die Familie, der Partner, die Mama, der Papa, wer auch immer, denen man damit eine unglaublich große Entscheidung eventuell abnimmt. Denn wenn ich selber keine Entscheidung treffe und einen Unfall habe oder was auch immer und hirntot auf der Intensivstation liege, dann müssen meine Angehörigen für mich entscheiden, wenn ich keine Entscheidung getroffen habe. Das heißt, meine Liebsten, meine Mama, mein Papa, mein Partner oder wer auch immer, muss an meinem Sterbebett entscheiden, ob meine Organe gespendet werden oder nicht, wenn ich selber diese Entscheidung nicht getroffen habe. Man nimmt den Angehörigen eine riesengroße, schwere Entscheidung ab, mit der sie auch teilweise ihr Leben lang hadern. Das ist mein Appell. Und wenn man sich dafür entscheidet, kann ich immer wieder nur sagen, man geht als Held von dieser Welt. Denn für mich ist meine Spenderin meine Heldin. Und sie ist, egal was ich tue, immer irgendwie dabei, immer in Gedanken. Ich spüre eine unglaubliche Liebe diesem Menschen gegenüber und eine unglaubliche Dankbarkeit dem Menschen gegenüber. Es ist meine Heldin, also wirklich. Das habe ich nicht nur einfach so gesagt, sondern ich spüre das in jeder Phase. Das ist meine Heldin. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und sie lebt auch ein Stück weit weiter. Zwar nicht ihre Seele an sich, aber ein Teil von ihr, und zwar ihr Herz, lebt jeden Tag ein wahnsinnig intensives Leben. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig schöner Gedanke, dass man mit Organspende dem eigenen Tod ein Stück weit ein Schnüppchen schlagen kann, weil man entscheidet, dass ein Teil von einem noch weiterleben darf.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
BR Klassik präsentiert.
Klassik für Klugscheißer.
Da flippt ihr aus.
Der absolute Burner.
Soll ich mal reinstarten?
Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen.
Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik.
Mir schlottern die Knie.
Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt?
Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert. Die passende Musik gibt's obendrauf.
Bei Spotify haben wir Playlists zu jeder Folge.
Würde ich gerne mal hören kurz.
Ein Podcast mit viel Humor, wenig Gehabe und gutem Wissen. Klassik für Klugscheißer. Alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.